2359, der Musikbusiness-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2359, dem Musikbusiness-Podcast. Heute zu Gast mit der lieben Caro Schrader. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung.
Man kann ja schon sagen, du bist einer der erfolgreichsten Songwriterinnen hier in dem Lande, was echt toll ist. Erzähl doch gerne mal, wie bist du denn zur Musik gekommen?
Also das ist eine übelst lange Story. Ich mache die jetzt relativ kurz.
Lass die kurz machen, gerne.
Ich habe immer schon Musik sehr gerne gehört. Also komme aus einer Familie, da wurde sehr gerne Musik gehört, auch Musik gemacht. Mutti hat so Klavier gespielt. Und ich habe relativ früh angefangen zu singen und zu schreiben. Ich war im Schulchor, ich hatte Klavierunterricht. Mit 12 habe ich meine ersten eigenen Texte geschrieben. Also ich hab gerappt. Ich hatte mein erstes Mikrofon. Ich habe irgendwie mit Reason da versucht, Beats zu bauen. Und habe nach dem Abi dann eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht. Also was halt Gesang, Tanz und Schauspiel beinhaltet. Deswegen Liebe zu Musik war immer da. Und wie das zum Songwriting gekommen ist, ehrlich gesagt, wusste ich überhaupt gar nicht, dass das ein Beruf ist. Und ich habe mich, es hat sehr lange gedauert nach der Ausbildung, die ich quasi 2013 abgeschlossen habe. Ich wurde 2018 erst gesigned. Also da sind auf jeden Fall noch ein paar Jahre dazwischen und ich hatte sehr viele Sidejobs noch. Aber ich hatte ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Ich war immer relativ gut im Connecten und habe immer gesagt, ich will irgendwas mit Mucke machen. Und als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich erst beim Radio gearbeitet, habe für eine Essenszeitung geschrieben, habe Babysitting gemacht, im Burgerladen gearbeitet, um irgendwie halt da mich über Wasser zu halten. Und hatte aber so einen kleinen Kreis an Leuten schon, den ich hier kannte und kam somit mal in ein Songwriting-Camp für Newcomer. Und danach, nach diesen 3 Tagen, hatten wir also diese berühmt-berüchtigten Listening-Sessions und so. Und dann wurde mir gesagt, ey, du bist extrem gut in dem, was du machst. Hast du mal überlegt, das hauptberuflich zu machen? Und dann
war der Wunsch gar nicht da? Also dort, oder
nö.
War
nee, gar nicht so ein Wunsch, weil wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass man das irgendwie machen kann. Ich dachte halt, irgendwas mit Musik, wollte damals selber Künstlerin sein. Aber das Talent zum Schreiben, also ich habe das nie gelernt. Ich glaube, ich kann das einfach. Ich kann gut mit Worten und Texte schreiben. Und ich fand das dann total interessant, Songs zu schreiben und die anderen Personen zu geben, die dann interpretieren. Und dann natürlich mit viel Fleiß und Socializen und viel Lernen habe ich das dann durch Kontakte irgendwann geschafft, dass das jetzt quasi mein Beruf ist.
Toll. Also das heißt, du wolltest eigentlich erst mal Künstlerin werden und bist dann über das Künstlerdasein quasi zum Songwriting gekommen. Hört man ja auch heutzutage relativ oft, ne? Also viele der Songwriter, ich glaube, es gibt wenige, die sagen würden, ey, sie haben angefangen und wollten unbedingt Songwriter werden, sondern war eher mal übers Künstlerdasein und dann oder Künstlerin-Dasein und dann rüber ins Songwriten. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du deinen ersten Song geschrieben hattest?
Der auch veröffentlicht wurde?
Nee, dann? Generell. Also gab es für dich so einen Moment, wo du sagst, hey, ich war 12 oder 13 und habe einen Song geschrieben und so, boah, ey, irgendwie, also weil ich hatte für mich, also ich bin ja, ich schreibe keine Songs, aber ich hatte für mich ja schon irgendwie so eine gewisse Begeisterung für Musik, kann ich nur für mich selbst sagen. Und da habe ich sogar tatsächlich einen Moment, wo ich sage, oh, okay, krass, das interessiert mich so sehr, dass ich, glaube ich, da gerne in dieses Business reingehen will. Und ich frage mich dann immer auch so bei, weil im Endeffekt ist ja deine Leidenschaft, ja, und die machst du dann zum Beruf. Wann ist die so entfacht worden? Also wann ist sie zum Vorschein gekommen?
Ich glaube dann wirklich so mit 12, 13, weil ich habe super viel Hip-Hop gehört und Rap gehört und das war damals so die 8-Mile-Zeit und so. Und als ich damals in Rostock gewohnt habe, mein bester Freund hat einen Bruder und der hatte so eine Rap-Crew. Und die waren aber alle viel älter, die waren 20, 25 alle schon. Ich war immer so, ey, kann ich bei euch mitmachen? Und habe halt schon dadurch, durch diese ganzen Filme und durch die Musik, so habe ich halt auch Englisch gelernt, ne? Wirklich durch Musik, durch Tupac, durch Eminem. Und dann, kennst du ja die berühmt-berüchtigte Szene, wo Eminem so im Bus sitzt und dann schreibt er so Lose Yourself und sowas und ist so voll. Und dann dachte ich so, ja cool, das mache ich jetzt auch. Und so ist das, habe ich dann angefangen, Texte zu schreiben und zu rappen und war schon auf Reimtechniken und auf Flow und sowas. Da hat mir das Schreiben Spaß gemacht. Ich habe so nie Pop-Songs geschrieben, ich habe immer nur so Rap-Songs.
Aber erst auf Englisch oder?
Auf Deutsch.
Schon auf direkt Deutsch. Auf Deutsch.
Ja, ja.
Und das war dann auch, also du hast dann probiert quasi den deutschen die deutsche Eminem quasi so zu rüberzubringen? Oder in welchem Stil war das dann?
Ja, also es war jetzt nicht mega gut, würde ich jetzt sagen. Ne? Also ich habe total viel gelernt, aber ich habe auch damals zum Beispiel nur so, also natürlich Ami-Rap gehört, aber wenn so Deutsch-Rap, habe ich viel den Hamburger-Rap gehört. Mhm. So, ich habe, wie heißt denn der nochmal? Beginner viel gehört, Sammy Deluxe, ich habe aber auch Blumentopf und so, das war immer so meine Ecke, Max Herre und sowas, also wirklich der ganze
Wusstest du eigentlich, dass der deutsche Hip-Hop, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich, Vorsicht, wo ist der gegründet worden? Und wer waren die Ersten?
Naja, Heidelberg, Torch und Tony L.
Ja, richtig.
Natürlich.
Ja,
also, jetzt will er mich auf die Probe stellen. Ja, klar.
Ja, krass. Ja. Das für uns, also für uns als Stadt, ja, das denken weiß man ja gar nicht, aber das ist schon richtig, richtig krass.
Für mich war aber der erste Rapper, würde ich sagen, Falco. Der so immer schon mit dem. So weißt du, mit diesem. Das hat vor Falco ja niemand gemacht so.
Macht schon Sinn, ja, voll. Ja. Ne?
Der war so der Urvater.
Also ich habe es auch damals, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da war ich noch zu jung, gar nicht so richtig mitbekommen. Aber irgendwann war ich, weiß ich noch, irgendwie so im Laden, auf einmal waren da die ganzen Hip-Hopper, Max Herre, Jan Delay und so, ne? Und die auf der Tony L-Veranstaltung und haben mir das alle damals erst erklärt gehabt. By the way, so, das waren so die ersten Anfänge im deutschen Hip-Hop. Und ja, also eigentlich ganz, ganz nicer Side-Fact. Aber wie ist es denn für dich? Weil du hast ja, also du hast Hip-Hop irgendwie mit 12, 13 angefangen. So, dann hast du aber Musical studiert. Hm. Warum das? Also, wie kam denn die? Also, es ist ja komplett was anderes.
Ja. Ich bin eine Disney-Maus auch einfach.
Du bist eine Disney-Maus?
Ja, also, das ist ja. Also, wenn du auch wirklich mal auf die Komposition gehst und sowas, ne? Also, was Elton John schon da komponiert hat oder Hans Zimmer und sowas oder Phil Collins für Tarzan, ey, das ist extrem krass. Oder natürlich auch. Leonard Bernstein von für West Side Story und sowas alles, ne? Also das, weil ich auch mit Klassik aufgewachsen bin, das ist musikalisch einfach so groß und so schön und da konnte man immer so ein bisschen oder konnte ich natürlich als kleines Mädchen auch träumen und so. Und ich fand Musical, also das wird immer so krass belächelt, ne? Weil es ist natürlich eine ganz andere Art zu singen auch, ne? Mhm. Also die Technik an sich mit der klassischen Ausbildung, du achtest halt übelst krass im Gesang auf Technik, aber für mich ist das, also der Wunsch, Musical irgendwie zu machen, war damals, weil ich im Tarzan-Musical war und in der Halbzeit habe ich meiner Mama gesagt, so, ich weiß, was ich werden will, Musical-Darstellerin. Weil ich finde das irgendwie so, das ist tough, die spielen 8 Shows pro Woche, die spielen am Wochenende Doppelshows und das, also mit Tanz, Gesang und Schauspiel, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist sauharte Arbeit, ne? Immer live.
Ich finde es irgendwie nur interessant, weil du irgendwie mit Hip-Hop angefangen hast, vielleicht als kleines Kind. Sehr viel, war immer schon quasi der Bezug zum Musical da oder kam dann erst?
Nee, der war auch schon immer da.
War schon immer
also
da.
Ich habe wie gesagt, Mama hat viel Klassik gehört. Ja. Deswegen hatte ich diesen Klassikbezug. Aber durch die Disney-Filme fand ich das Universum da immer so schön, wo man sich halt als, wie gesagt, kleines Mädchen oder kleines Kind so reinträumen konnte. Und die Komposition fand ich so toll. Und deswegen, ja, leitet sich ja aus den ganzen Disney-Filmen, die ja Musical-Filme an sich sind, dann dieser Musical-Besuch, wenn du das dann auf der Bühne siehst, hat sich dann so abgeleitet. Und dann war ich so, boah, das ist übertrieben krass, das muss ich machen.
Ja, krass. Und wo hast du dann studiert?
In Hamburg.
In Hamburg.
An der Stage School. Also ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe aber auch nicht bestanden.
Okay. Also
nee.
Aber du hast trotzdem quasi dann trotzdem immer währenddessen noch den Hip-Hop, also quasi immer noch geschrieben.
Mhm.
Und wie sah dann dein Künstlerprojekt aus? Also war das dann auch, oder beziehungsweise habe ich mich wahrscheinlich zu schlecht informiert vorab, aber wie sah das Künstlerprojekt aus?
Also das war jetzt nicht so, dass ich was released habe oder sowas.
Ja, okay,
ne?
Da habe ich Glück gehabt gerade.
Ja, also Gott sei Dank auch. Ne? Also ich hatte auch so verschiedene Namen. Ich hieß mal Meadow, dann hieß ich
Aber Hip-Hop?
Ja, Hip-Hop.
Okay.
Dann hieß ich K-Raw. Also,
K-Raw?
Ja, also wegen She-Raw damals noch eine K-Raw oder keine Ahnung. MC Caro haben mich irgendwie damals, also wirklich Horror, ne? Wenn ich das auch heute irgendwie sehe. Also ich hatte jetzt nie was rausgebracht. Ne? Es war halt immer so, hey, ich will halt auch irgendwie Mucke machen und hab dann, wie gesagt, mit Rap angefangen, dann ging das natürlich in Popsongs irgendwann mal über. Genau.
Ja, okay, ja. Mega. Und was würdest du sagen? Also, du hast gesagt, 2018 wurdest du gesigned. Wie kam es dazu?
Ich hatte ja dann irgendwie in Berlin dann so ein bisschen mein Netzwerk irgendwann und hab irgendwann Bowser angeschrieben auf Instagram. Das war vor, nee, es war kurz nach dem Release von Drei Farben Haus. Mhm. Da kannte man ihn noch nicht so krass. Ne? Da war noch nicht, was du Liebe nennst draußen. Aber es hat sich so rumgesprochen. Da ist so ein Rapper draußen, der ist übertrieben gut, sehr musikalisch. Und ich habe mir dann das Album angehört, Drei Farben Haus, und war so, es hat mich so berührt. Und ich dachte, das ist mein männliches Pendant musikalisch, was ich fühle, und habe ihn damals auf Instagram angeschrieben und war so, hey, ich mache auch Musik, und ich hatte noch nichts mit Musik an sich zu tun. Ich hatte Urlaubsbilder auf meinem Instagram, ich hieß KK Music, also niemand kannte mich auch so, ne, und meinte halt, hey, ich mache auch Musik, kann ich mal irgendwie mit dir schreiben, und das wäre total cool, dein Album ist überkrass, habe ich lange nicht mehr gehört, sowas. Und er hat direkt geantwortet und meint so, ja, lass übermorgen treffen im Red Bull Studio. Ich auf Arbeit gesagt, so, Leute, ich bin mal kurz raus. War im Studio mit ihm, da waren die Jugglers da, Crow war da, die Crates waren da, die auch noch in Göttingen zu dem Zeitpunkt gewohnt haben. Sam war dort, und da haben wir unsere erste Nummer geschrieben, und er hat abends, hat er mich gefragt, bist du gesigned? Ich habe gesagt, nee, noch nicht, ich suche gerade so ein bisschen, und er meinte, ich sign dich.
Ja, Wahnsinn.
Und so ein Drei, und da gab es aber Two Sides noch nicht mal, ne? Also das war alles noch nicht da, was du Liebe nennst, war noch nicht da. Niemand wusste, was irgendwie mit dem Konstrukt passiert. Ich war sein erstes Signing, und Anfang 2018 habe ich dann da unterschrieben.
Was war dann dein offiziell erster Cut?
Ich glaube, der erste Song, der veröffentlicht wurde, war von Yoshimitsu, Mein heißt der. Aber der kam Ende 2017, also November 2017, glaube ich, muss das gewesen sein.
Und gibt es mittlerweile, also ich frag die Frage sehr gerne, weil die irgendwie auch, finde ich, immer ein bisschen mehr aussagt, als nur, wenn man sich die Cutliste anschaut. Gibt's Songs oder gibt's einen Song, der dir am meisten bedeutet oder der dir am Herzen liegt, besonders?
Ja.
Willst du aber nicht sagen?
Doch, nee, das kann ich sagen. Nee, für mich ist es wirklich leider Berlin von Clouseau. Ich überlege selber immer, wieso ich mir aussuche, warum ein Song für mich so bedeutsam ist, weil das ist jetzt nicht der stärkste im Streaming oder der größte Hit von mir, den ich mitgeschrieben habe, aber der bedeutet mir total viel. Muss allerdings auch sagen, dass letztens ja eine Nummer rauskam, Bisschen Liebe von Luana und Halla, die ich auch mitgeschrieben habe, und da merke ich gerade, also der ist jetzt noch so, ist noch ein sehr junges Baby, Neugeborenes, aber da merke ich gerade das Feedback von den Leuten draußen, und das ist so krass, weil da geht es halt auch um Selbstliebe, und da merke ich, dass, also mir haben ganz, ganz viele Leute geschrieben, wie sehr sie dieser Song berührt und wie wichtig der ist, und das finde ich halt gerade total, also total krass, dass halt solche Themen, also gerade die wichtigen Themen, dass man die anspricht, und das wird dann auch so, ja, so werden halt Songs zu mir, von mir auch so Lieblingssongs.
Und wie wichtig ist dir mittlerweile als Songwriterin die Message, die du dahinter, weil was ja auch sehr interessant ist, du hast jetzt nicht die erfolgreichsten Songs irgendwie von dir gerade genannt, sondern eher trotzdem natürlich erfolgreiche Songs, aber auch irgendwie Songs, die halt dir was bedeuten, ne? So, und wahrscheinlich mit sehr viel Message. Ich kann es mir auch vorstellen, dass es natürlich auch nicht so einfach ist, weil du ja theoretisch dich immer in einen als Songwriterin immer in den Künstler oder in die Künstlerin sich ja irgendwie hineinversetzen musst. Das heißt, wie kann ich mir dann das so ungefähr vorstellen? Ihr habt eine Session, so, und dann gehst du da immer mit dem Schema F an die Sache ran, oder ist es für dich, oh, ich habe heute ein gutes Thema, oder ich habe mich mit dem, oder bereitest du dich vor auf den Künstler? Wie machst du das?
Also wenn es natürlich ein Künstler oder eine Künstlerin ist, die es schon länger gibt, dann weiß ich natürlich, das ist die Range, das ist ungefähr die Sprache, die dann die Person nutzt, und dann weiß ich das schon alleine von der Tonart oder wie hoch und tief man Melodien schreiben kann, das weiß ich da an sich schon, ne? Was Themen angeht, ich habe natürlich in meinem Handy sau viele Notizen, wenn mir irgendwie mal was einfällt, was mir beim Duschen, beim Autofahren, beim Spazierengehen, denke ich so, boah, das wäre ein cooles Thema, weiß aber noch nicht, für wen das irgendwie da wäre. Es ist so ein Oberthema, vielleicht ist es ein Satz, vielleicht ist es schon direkt so ein bisschen Chorus oder so. Das kann ich natürlich mitbringen und das so ein bisschen vorbereiten. Ob das dann an dem Tag zum Künstler oder zur Künstlerin passt, das kann ich natürlich nicht sagen, das weiß ich nicht. Deswegen ist es immer unterschiedlich, ne? Es gibt natürlich auch Tage, wo KünstlerInnen ins Studio kommen und sagen, ey, ich habe ein Thema, das liegt mir so auf dem Herzen, können wir darüber schreiben und können wir daraus was machen? Das ist natürlich auch Jackpot natürlich, ne? Wenn da schon eine Idee so ein bisschen da ist. Aber bei mir ist es so, ich bin so chameleonmäßig unterwegs und ich kann mich so auf Leute einschießen. Also es ist ja nichts anderes als irgendwie Schauspieler sein und dann die Rolle einnehmen und zu gucken, wie kann ich das jetzt am besten für den Künstler oder die Künstlerin dann schreiben oder halt mit den Leuten halt zusammen.
Aber hast du noch so einen inneren Antrieb, wo du sagen würdest, oh, ich würde gerne nochmal auf die Künstlerseite wechseln? Oder ist es für dich schon so, ey, das ist genauso, wo ich gerade bin, fühle ich mich voll wohl?
Ich fühle mich extrem wohl in dem, was ich mache. Die Frage wird mir so oft gestellt, ne? Also auch das Erste, wenn man irgendwie sagt, ja, was machst du, ich mache Musik. Ja, und hast du auch ein eigenes Projekt oder so? Also mir macht Singen total viel Spaß. Und ich singe auch gerne immer Chöre und Backings und Hooks und sowas, ne? Auf Platte total gerne. Aber ich möchte nicht im Spotlight stehen. Ich finde den Gedanken, ich finde den irgendwie gruselig. Ich will auch meine Ruhe haben, ehrlich gesagt. Ich habe gar keinen Bock irgendwie, dass ich rausgehe und dass Leute mich erkennen und sowas, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Und ich bin auch sehr selbstkritisch. Also das merke ich alleine schon, wenn ich schreibe und in der Nachbearbeitung, wenn irgendwie Leute jetzt sagen so, hey, wir sind cool mit dem Song, wo ich halt denke so, boah, die eine Zeile, die nervt mich so extrem. Können wir die bitte nochmal umschreiben? So perfektionistisch bin ich, glaube ich, dann auch in meinem eigenen Projekt auf der Bühne live. Ich glaube, wenn ich da irgendwas verhauen würde, einen Auftritt, ich würde mich zu Hause einschließen, ich würde heulen einfach. Und das möchte ich mir selber nicht antun. Und ich glaube auch, dass also dieses Künstlerdasein ist ohne Scheiß nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, ganz viele Künstlerinnen und Künstler sind auch sehr einsam. Und das ist total traurig. Und ich bin sehr froh, dass ich da im Hintergrund sein kann und einen sehr großen Freundeskreis habe. Und da irgendwie über die Sachen, die mich bewegen, dass ich das schreiben darf und jemand anderem geben darf, der das vielleicht für sich ganz schön interpretiert. Also vorne Bühne, keine Lust.
Höre ich sehr, sehr oft und kann ich 100% nachvollziehen. Mhm. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr schwer. Also ich kann mir das schon durchaus vorstellen, als Künstlerin oder Künstler da vorne auf der Bühne zu stehen, ist schon auch hart. Mentaler Druck, also das ist schon, ich merke nur schon bei mir, also im ganz kleinen Bereich, wenn ich auf Social Media was posten soll oder irgendwie sowas, dann fällt mir das schon sehr, 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 sehr schwer, weil man immer so für ein ganz anderes Auge nochmal für sich selbst hat. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es nochmal was ganz anderes. Da sind die Fans, die erwarten was, du hast Erfolgsdruck, du hast aber auch irgendwie Druck mit dir selbst, du musst mit dir selbst irgendwie klarkommen, dann hast du irgendwie tausende Menschen, die dir irgendwie zujubeln und auf einmal gehst du in Backstage und das ist ganz normal, da jubeln halt dir nicht alle zu, so. Und den Hype, den probierst du dann wahrscheinlich irgendwo anders irgendwie noch zu holen. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, wenn ich mir überlege, deine ganze Cutliste irgendwie, du hast Clüso, Loredana, Adeltaville, Zoeys, Vincent Weiss, Bowie, unterschiedliche Künstler. Würdest du noch sagen, das ist für dich ein Beruf oder ist es immer noch deine Leidenschaft?
Also das ist auf... Also eine Leidenschaft, die ich zum Beruf gemacht habe natürlich, ne? Also es gibt ja auch diesen Spruch so, mach was du liebst und du musst nie wieder im Leben arbeiten, ne? Also so geht es mir, aber natürlich ist das, was ich mache, auch Arbeit, ne? Leute denken immer auch da wieder, wenn man sagt, man macht Musik, man ist Songwriter, man ist Producer oder man ist DJ, denken alle immer, es ist ein Halligalli-Life, ne? Auch das, was man auf Instagram sieht, man ist natürlich auf vielen Veranstaltungen, man ist auf vielen Konzerten. Im Studio hat man Spaß, darum geht es auch. Ne? Dann filmt man sich manchmal, wie man halt im Studio abgeht und alle denken immer so, boah, ihr habt doch die mega geile Zeit, wie arbeitet ihr denn überhaupt? Also das ist schon natürlich eine riesen Leidenschaft, aber beruflich ist es auch wirklich sehr anstrengend, weil du immer mit anderen Leuten zusammensitzt. Du bist ja nie wirklich alleine, also ich auf jeden Fall nicht, alleine in meinem Kämmerlein. Ich lerne immer neue Leute kennen. Ich lerne Menschen kennen, auch mal mit Ego. Ne? Da gibt es auch manchmal Reibungspunkte und so. Und man ist halt immer on the road. Man muss auch socializen, um da irgendwie dabei zu sein und das weitermachen zu können. Und auch die Zeiten, also ich gehe ins Studio und ich bin so lange da, wie es halt dauert. Also ich bin halt nicht abends um 7 zu Hause und mache dann irgendwie Essen oder sowas. Mhm. Ne? Oder so, also wenn es bis 3 Uhr morgens dauert, dauert es bis 3. Wenn es bis 8 Uhr morgens dauert, dann ist es halt bis 8 Uhr so. Ne? Und ich glaube, das wird ganz oft unterschätzt. Aber auch diese ganzen Stories über die Songs. Also wenn ich jetzt eine Woche lang Sessions habe und ich 7 Songs schreibe, dann habe ich 7 Themen auf meinem Tisch, die mich ja auch beschäftigen. Und stell mal vor, das sind dann wirklich Themen, wo du dann über... Mental Health, also ob du über Depression schreibst oder wie wir mit Luna den Song Blau über ihr Outing geschrieben haben. Das sind Themen, die belasten mich auch. Die nehmen mich auch in meinen Alltag als Caro, als Person, nimmt mich das natürlich auch mit. Ne? Also das ist natürlich schon nicht zu unterschätzen, was halt das für eine mentale Arbeit auch einfach ist. So.
Wie sieht denn dann dein Alltag aus? Hast du da so eine Routine? Oder ist es so, weil du sagst, hey, ich muss, also irgendwann musst du ja mal sagen, hey, das ist jetzt, blöd gesagt, das ist jetzt eine Songwriting-Session, da geht es um das Thema, das nehme ich jetzt nicht mit nach Hause, weil sonst geht es mir vielleicht schlecht. Mhm. Wenn es natürlich gut ist, positiv, dann nimm das gerne mit nach Hause. Mhm. Aber grenzt du das ab und, oder probierst du das abzugrenzen und falls ja, wie und wie sieht dann dein Alltag an sich aus?
Ich probiere es abzugrenzen, aber ich bin einfach auch so ein Mensch, ich bin super emotional, deswegen mache ich auch diesen Job, den ich mache, weil ich mich in andere Menschen reinversetze und das ist natürlich total schwierig, also wenn du das vergleichst mit einem Arzt, ne, wenn du irgendwie Menschenleben rettest und sowas, ne, ich glaube, das ist auch total schwierig, abends nach Hause zu kommen und das, was du siehst, zu verarbeiten und das ist, fällt mir natürlich mal leichter, mal schwerer, ne? Welche Themen das sind, welche Menschen, mit welchen Menschen man da irgendwie am Tag zusammen war. Ich versuche einfach viel für mich aufzuschreiben. Ich führe seit ein paar Wochen jetzt auch so ein Tagebuch, wo ich halt das, also nicht so ein normales Tagebuch, aber wo ich einfach so ein paar Sachen festhalten kann, die ich mir durchlese, an denen ich arbeiten kann. Ich versuche nicht mehr am Wochenende zu arbeiten. Ich versuche keine Nachtsessions mehr an sich zu machen, um da einfach für mich auch den Schlaf zu bekommen, ne, und den Kopf frei zu bekommen. Aber ich glaube, der Key für mich ist einfach, dass ich ganz viel darüber spreche mit meinen Freunden, und auch mit den Leuten, mit denen ich im Studio bin, dass, wenn man ein Thema hat, das einen beschäftigt, dass man sagt, ey, können wir mal kurz darüber reden, weil ich weiß gerade nicht, wie ich damit dealen kann, darf und soll, so. Und das hilft mir ganz gut. Und dann natürlich, so wie man den Kopf frei bekommt, ne, ob es Sport ist, ob es Kochen ist oder Spazierengehen ist und sowas, ne, aber ich, das beschäftigt mich immer sehr, sowas. Also, es ist ja nichts anderes als psychologische Arbeit, die man da auch irgendwie macht.
Seit wann ist dir das bewusst? Also weil Mental Health, ich habe das Gefühl immer, also es kommt, also man hört es immer mal wieder so, ne? Aber ich finde ja eigentlich an sich in der ganzen Musikbranche ist es noch viel zu klein, das Thema, weil nicht nur auf der, sagen wir mal, kreativen Seite, sondern auch auf der Business-Seite, glaube ich, dass man halt hier schon irgendwo mit Extremen zu tun hat, ne? Erfolg, ne? Fame, Partys etc. Und irgendwie finde ich das ein bisschen schade, dass das eigentlich, also ich finde immer noch viel zu kurz kommt. Seit wann ist es dir bewusst, dass du daran arbeiten musst, beziehungsweise gab es da so einen Moment, wo du sagst, boah, ich sollte vielleicht mal dran arbeiten?
Ja, ich glaube, den gab es letztes Jahr, also 2023, wo, also was ein sehr, sehr intensives Jahr für mich war, beruflich und privat, und ich gemerkt habe, ich komme langsam an einen Punkt, wo ich, und jetzt auf die Frage zurück, wo ich denke, fuck, das ist ein Job für mich und ich stehe morgens auf und mir fehlt die Lust, einen Song zu schreiben. Oder ich habe das Gefühl, also ich hatte keine Schreibblockade, aber es war so viel, dass ich dachte, ich finde das so anstrengend, ich weiß nicht, ob ich das gerade kann mit so vielen Leuten und es wird mir sehr viel mit Reisen, und ich meine jetzt nicht Urlaubsreisen, sondern dahin, da Auslandscamp, dann politisches Engagement, weil ich mache ja dann noch immer alles und will es dann aber auch richtig machen und durchziehen. Ja. Und da habe ich letztes Jahr gemerkt, boah, scheiße, du musst ein bisschen aufpassen, weil wenn ich morgens aufstehen würde und ich sagen würde, ich habe keine Lust mehr auf Musik, das wäre das Schlimmste, was für mich in meinem Herzen passieren könnte, und das will ich nicht. Und seitdem versuche ich da, also ich bin jetzt auch so ein bisschen in Coaching und in Therapie und versuche das irgendwie so ein bisschen aufzuarbeiten, und seitdem bin ich mir bewusster, weiß aber auch, dass das bei mir, so bin ich halt auch als Mensch, sehr schnell umschwenkt, weil ich halt immer, ich bin die Erste, die kommt, die Letzte, die geht, und wir haben uns auf Partys auch schon gesehen, so, ne? Das ist dann bei mir, dann denke ich auch immer wieder so, ey, fuck it, mach jetzt einfach, zieh durch, weil es ist immer noch dieses YOLO-Prinzip. Mann, genieß es, du bist jung. Aber ja, ich glaube, da muss jeder für sich irgendwie seinen Ausgleich finden. Und ich suche den gerade noch, aber ich merke, es wird besser.
Ich glaube, das ist, ja mit der Key, ne? Wenn man selber dran, also auch merkt, okay, es wird besser. So, ich glaube, es ist nur schlimm, wenn du merkst, okay, es ändert sich gar nichts.
Ja.
Da muss man halt irgendwann mal, glaube ich, die Handbremse reinziehen. Aber ich habe auch seit 3,5 Jahren auch Coaching und so. Also ich glaube, das sollte eigentlich fast jeder machen, meines Erachtens.
Nee, finde ich auch.
Unabhängig von, wenn du es machst und dir geht's schlecht, dann ist es eigentlich der falsche Zeitpunkt. Man muss das ja eigentlich machen, wenn es einem relativ gut geht.
Ja, und nicht, so, wenn es 5 vor 12
ist. Genau, und wenn es nicht 5 vor 12 ist. Und ich glaube, deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Geschichte.
Mhm.
Du hast es gerade schon angesprochen gehabt. Du engagierst dich ja mittlerweile auch bei also im Leistungsteam bei Verso. Du bist im Aufsichtsrat von Polyton. Wie kam das denn zu dem Entschluss, dich da noch außerhalb des Songwritings, Künstlerdaseins noch zu engagieren?
Ich finde es total wichtig, heutzutage, wenn einem wenn einem die Möglichkeit gegeben wird, eine Stimme zu haben und die Stimme, die man hat, zu nutzen, dass man das machen sollte. Weil ich einfach merke, so viele Leute, so viele KollegInnen von mir, von dir, beschweren sich, dass in der Musikbranche relativ viel falsch läuft und viele sind unglücklich, was auch immer, ob das irgendwie Vergütung ist, die halt nicht fair bezahlt wird, ne? Oder Sichtbarkeit von Songwritern oder keine Ahnung, da gibt es so viele Sachen oder keine Ahnung, gibt's, Thema ist riesengroß, der Bereich. Und ich wurde halt bei Verso gefragt, ob ich nicht Bock hätte, da mich weiterhin einzusetzen, was ich eh schon vorher gemacht habe, mich für SongwriterInnen einzusetzen, ob ich da ins Team gehen möchte, dass ich bei Polyton in der Akademie, dass ich die mitgründe, dass ich im Aufsichtsrat der Initiative Musik sitze, die halt auch Künstlerinförderung macht. So, ich wurde halt gefragt, weil Leute einfach wissen, ich nutze meine Stimme und ich kann was verändern und ich mache es nicht per se für mich alleine, ich mache das einfach für uns alle, weil ich finde, wir sitzen alle im selben Boot und wenn man die Chance hat, heutzutage seine Stimme zu nutzen, dann macht es so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt ist ja so ein bisschen gerade der, sagt man, der Korken geplatzt ist, sagt man das, jetzt mit Universal und TikTok als Beispiel, ne? Ich habe das gelesen, dass Universal die ganzen Songs sperrt und ich fand es voll gut. Ich war, also natürlich ist es übertrieben scheiße für ganz viele KünstlerInnen, weil die gerade, was man bei ein paar Leuten sieht, ihre Albumpromo auf TikTok und sowas auslegen natürlich, ne? Und das natürlich ist alles Fluch und Segen zugleich. Aber wenn scheiße bezahlt wird, dann cuttet den Mist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als das öffentlich wurde, dass das jetzt passiert ist, habe ich ganz viele Insta-Posts von Kollegen und Kolleginnen gesehen, die gesagt haben, boah, ey, sorry, aber meine Community ist jetzt gerade so, kann ich nichts machen, tut mir leid. Wo ich schon wieder dachte, jetzt, wo es euch betrifft, jetzt sagt ihr was. Und vorher, weil ich habe so oft versucht, über Jahre, also nicht nur ich, sondern auch Kolleginnen wie Balbina oder Colors oder keine Ahnung, alle wir in unserer Akademie versuchen wirklich Leute zu irgendwie zu, wie sagt man denn, mobilisieren, so nach dem Motto, sagt was und nutzt eure Stimme, weil wir können da was gemeinschaftlich und gemeinsam können wir das halt irgendwie packen. Und jetzt, wo es halt Leute direkt betrifft, weil vorher schert sich keiner um die Songwriter und um die Produzenten, jetzt geht's die Künstler was an, jetzt ist Polen offen, so nach dem Motto, ne? Und das finde ich halt, das mache ich schon seit Jahren und deswegen finde ich es doof, dass jetzt erst dieser Knall so ein bisschen gekommen ist.
Mhm.
Und mir war es halt einfach wichtig, ey, nutzt es einfach und setz dich ein. Weil mir hat keiner, keine Ahnung, mir hat damals niemand geholfen irgendwie und mich da groß unterstützt und ich weiß nicht wirklich, wie wird man in diesem Business bezahlt und keine Ahnung. Und jetzt habe ich die Position, Gott sei Dank, in der ich bin und vielleicht bin ich da auch eine Vorbildfunktion für andere Leute. Mir war es einfach wichtig. Ich habe übelst lang gelabert, aber...
Nee, absolut. Ist ja voll wichtig und sind auch voll wichtige Themen, die du da ansprichst. Also ich glaube, zwei Unterschiede. Also einmal Universal TikTok. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Diskussion, weil ich glaube, da gibt es ja auch sehr viel unterschiedliche Meinungen. Vor allem auf kreativer Ebene, glaube ich. Aber zu dem ganzen Songwriting und Verso-Thematik. Ich finde schon, da hat sich die letzten Jahre schon ein bisschen was verändert.
Hm.
Positiv.
Positiv,
ja. Positiv. Also ich glaube, Songwriter werden besser bezahlt. Sind auch visibler, also früher war es ja wirklich so, heutzutage immer noch bei dem einen oder anderen Rapper, aber werden trotzdem in die Credits reingeschrieben, so mäßig, ne? das, was auch voll wichtig ist, ja. Mhm. Früher war das ja wirklich so, dass das war uncool, wenn man irgendwie Hilfe hatte, so. Habe ich manchmal heute immer noch so ein bisschen das Gefühl, ja, bei den ein oder anderen, ja. Ne? Aber an sich hat sich da schon sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, es war auch sicherlich, bist du da ein großer Teil davon, dass du auch das alles visibel gemacht hattest oder hast. Aber ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende. So, und das ist auch ganz wichtig. Wie würdest du da sagen, weil du bist jetzt, wenn ich von außen betrachte, würde ich sagen, du bist eine richtige Powerfrau. Also machst selber Musik, engagierst dich politisch, probierst dich einzusetzen für gewisse Themen, die dir wichtig sind, aber die auch vor allem allen Musikschaffenden wichtig sein sollten. Mhm. So, was sind deine Ziele? Vor allem auch auf, also einmal auf musikalischer Ebene, aber auch, also was mich auch mehr interessieren würde, was denkst du, wo müssen wir noch hin? Vor allem mit der Verso-Thematik, mit den Songwritern. Und was findest du, was müssen wir noch ändern hier in Deutschland erstmal primär, musikbranchenseitig?
Also Vergütung ist natürlich eine Sache. Ne? Du hast zwar schon gesagt, so Songwriter werden fairer bezahlt. Songwriter werden jetzt überhaupt erstmal, es kommt dazu, dass sie überhaupt erstmal bezahlt werden. Ja. Gibt natürlich immer noch Leute, bei denen das leider noch nicht so ist. Ne? Aber dass man da das Bewusstsein innerhalb der Musikbranche gar nicht von der kreativen Seite, sondern wirklich von Labels, gerade Labels und Managements irgendwie noch, dass da die Awareness da ist. Weil ich merke ganz, ganz oft, das hatte ich letztens auch wieder im Gespräch gehabt, das waren wirklich Leute von einem Label, die nicht, also die mit Recording zu tun haben, aber nicht auf der Verlagsseite. Und die haben mich gefragt, was machst du den ganzen Tag und womit kriegst du, wie verdienst du dein Geld? Die wissen nichts von Ausschüttungen, die wissen nichts von Vorschüssen, die wissen... Und das hat mich so gewundert. Ich dachte, ihr macht das schon so lange. Die haben das überhaupt nicht.
Ja, aber das ist schon sehr krass.
Ja, und die waren so, womit verdienst du dein Geld? Ich dachte so, boah, Leute. Und denken natürlich, dann hast du so und so viele Streams und dann bist du Millionär. Also so viele Leute denken bei mir schon so, boah, Caro ist reich. Stimmt nicht, kann ich schon mal hier, Spoiler Alert, ich find's nicht. Aber dass da die Awareness natürlich auch da ist, gegenüber wirklich dieser, der nicht runter downgegradet, ne, aber der Office-Leute, die halt wirklich das Ganze dahinter machen, weil ich bin dafür zuständig, genauso wie die Produzenten und die KünstlerInnen, auf der kreativen Seite ein Produkt zu erstellen, womit dann gearbeitet wird. Aber trotzdem muss Bezahlung wichtiger werden, Sichtbarkeit muss immer noch wichtiger werden und alleine das Zusammenspiel, dass es überhaupt Songwriter gibt, also wie wenn du sagst, Leute werden genannt, nach außen hin wird sich immer noch lustig gemacht im deutschen Fernsehen oder generell, also das ist nicht wie in Amerika, dass man da sagt, hey, Taylor Swift ist eine Songwriterin, Bruno Mars ist eine Songwriterin, Jessie J, Lady Gaga, dass man alles Songwriter von, bevor sie selber KünstlerInnen waren und sowas. Und das ist in Deutschland einfach dieses, boah, ich nehme mal das berühmte Max Giesinger Beispiel, der schreibt sein Lied nicht alleine, sondern hat da den und den und den mit dabei. Ja, so what? Also was ist dann das scheiß Problem? Du machst deine...
Aber das ist natürlich auch ein typisch deutsches Problem, ja, ne? Also das ist so...
Aber vielleicht muss man das, muss es liegt da vielleicht noch mehr Verantwortung bei den KünstlerInnen, die halt auch sagen, die Dokus machen. Weißt du, in Amerika hast du so viele Dokus über Musik, ne? Und dass man, wie Finn Kliman das zum Beispiel gemacht hat oder sowas, macht doch eine Doku und begleitet die Leute im Studio, weil man immer wieder gefragt wird, wie Helene Fischer schreibt nicht selber. Boah, Leute, wie, also, und was ist daran schlimm, wenn sie auch nicht selber schreiben würde, also dieses Downgrade von einem Songwriter und das dann einem Künstler und einer Künstlerin die Kredibilität abgesprochen wird und dann gesagt wird, oh, ich glaube der Person nicht mehr, weil die es nicht alleine gemacht hat. Diese Awareness muss überhaupt generell erstmal da sein. Und da müssen auch KünstlerInnen offener damit umgehen, hey, ich habe hier halt ein Team. So. Und das ist doch schön, wenn man gemeinsam irgendwie was Schönes kreiert. Das wünsche ich mir einfach.
Und das fehlt dir generell, weil ich habe schon, also bin ich jetzt mal ganz ehrlich, schon das Gefühl, dass das schon sich sehr verändert hat.
Ja, es wird besser.
Also.
Aber es geht auch noch besser.
Es geht noch besser, ja. Dann einigen wir uns da drauf.
Ja. Ja. Aber das sind trotzdem Themen, also das kannst du auch nicht von heute auf morgen machen, ne?
Ja, klar.
Das ist ja auch ein Prozess. Also, ne, aber wie gesagt, alles geht besser. Und natürlich auch Frauen in der Musikbranche, dass generell immer gesagt wird, es gibt keine Frauen. Ja, keine Ahnung, wo ihr alle schaut. Ne? Also wenn du natürlich googelst, findet man sau wenig. Ich habe auch jetzt seit einem Jahr einen Wikipedia-Eintrag, den ich nicht selber geschrieben habe. Der war auf einmal da. Yeah. So, ne? Aber dass da dieses Frauending, Flinterding in general, ne, ob das jetzt irgendwie Bookings sind oder sowas oder auch die Person, die Preise gewinnen und sowas. Das war beim diesjährigen GEMA Musikautorinnenpreis, fand ich das sehr schön. Es waren sehr, sehr viele Frauen nominiert, die auch gewonnen haben. Das hat mich sehr, sehr gefreut. We're getting there, aber es dauert halt noch so ein bisschen. Aber das ist so all in all so das Ziel, glaube ich, das, der Weg, den man noch gehen muss.
Ich finde, da hast du auch ein super wichtiges Thema angesprochen. Ich meine, an sich, vor allem auch auf Songwriterin-Basis, Songwriterinnen sind ja noch immer unterrepräsentiert. Was denkst du, muss sich in der Branche verändern, damit es mehr Frauen gibt und damit vielleicht auch der Einstieg in die Musikbranche vielleicht ein bisschen einfacher ist? Also warum ist es hier vor allem in Deutschland, also wenn wir mal sich überlegen, es gibt sicherlich Songwriterinnen, ne? Und wir werden dieses Jahr da auch, also wir als Good Kid zum Beispiel, werden da auch so eine Art Female Camp quasi dieses Jahr auch organisieren. Aber da uns, weil uns auch aufgefallen ist, ey, irgendwie ist da zu wenig Empowerment. Aber was denkst du als Frau ist der Grund?
Ich finde diese Frage so schwierig und ich stelle sie mir täglich selber, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe da mal mit Kalli drüber gesprochen, also Kalli Bianco, Pascal Reinhardt, der für mich mal eine plausible Erklärung hatte. Und ich am nächsten Tag aber wieder dachte, nee, ist ja Quatsch. Er hat mal gesagt, es gibt so wenig Frauen, weil die meisten Frauen selber Künstlerin sein möchten. Wo ich dachte, boah, check ich, weil ich zum Beispiel habe mich partout nur für Songwriting entschieden. Mhm. Nur, damit bin ich happy. Aber die meisten Mädels, die ich kenne, haben ihr Artist-Projekt auch. Und fahren so, können nicht so viel für andere schreiben, weil sie ja selber für sich schreiben. Dann denke ich mir wiederum, hä, war das doch bei den Boys genauso. Takt 32, Bozza, es gibt so viele Leute, ob das Isaac jetzt ist, ne, oder Declan oder sowas, ne, die für andere schreiben, aber auch ihr Projekt haben. Deswegen dachte ich da schon wieder, das geht nicht auf. Ich kann dir, also vielleicht liegt es da immer noch irgendwie daran, dass Frauen damals eingetrichtert wurde, wenn du in das Showbusiness willst, wie auch immer, wenn du kreativ sein möchtest, dann wirst du halt Schauspielerin oder du wirst Sängerin. Und das dahinter, also das war's. Also wirklich dann so Hauptrolle und Spotlight on und das war's. Ich glaube, du kannst auch Drehbuchautorin werden, du kannst auch Managerin werden, du kannst Toningenieurin werden. All diese Sachen, das waren so die Männerberufe und das wurde den Frauen nicht geöffnet. Und ich glaube, daran liegt das so ein bisschen, dass auch bei Instrumenten oder halt gerade im technischen Bereich, das vielleicht nicht so zugetraut wird. Ne? Also ich meine, ich kann mich auch selber aufnehmen, kann Spuren rausschicken, kann mir irgendwie was einklimpern und schicke das raus, was viele Leute nicht denken. Aber ich glaube, dass man generell als Frau erstmal unterschätzt wird. Irgendwie. Ich weiß nicht wirklich von wem, aber man wird unterschätzt. Und ich weiß auch nicht, warum, ob das auf Festivals, also ich spekuliere gerade nur, weil ich weiß die Antwort nicht, ne? Ob, keine Ahnung, die Männer, wenn Männer auftreten, ziehen die mehr, weil mehr Frauen da sind und mehr Frauen anhimmeln. Keine Ahnung, welcher Kerl hört Frauenmusikmäßig, auf dumm gesagt. Ne? Ich hab keine Ahnung, ich suche die ganze Zeit Antworten. Also vielleicht
wir fragen uns das ja auch, oder ich frage mich das auch schon sehr, sehr lange. Also ich meine, wir hatten auch mal, unser erstes Writing Camp haben wir 2020 gemacht und dann, und ich bin ganz offen und ehrlich, mir war das damals doch gar nicht so bewusst. Und wir haben das Camp gemacht und haben ein Foto gepostet auf Instagram und dann kamen da echt viele Hate-Kommentare, so, ey, das sind ja nur Männer, so. Und da wurde mir das nochmal viel, viel bewusster. Ich meine, das war auch noch immer noch am Anfang, sag mal, meiner Karriere zumindest. Da war mir bewusst, okay, krass, ja, okay, wir müssen da was machen, so irgendwie voll wenig. Und dann haben wir uns natürlich auch ein bisschen erkundigt, auch auf, also mal eher auf Produzentinnen und Songwriterin-Basis. Aber da gab's auch noch nicht so viel. Und ich finde es auch immer, also ich finde, wir müssen das unbedingt empowern. Wir müssen da unbedingt schauen, dass wir da, dass wir auch Leute oder Frauen vor allem empowern, auch zu sagen, hey, ich will das hauptberuflich machen. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal so ein Thema.
Fördern einfach.
Einfach fördern, ne? Genau, weil auf der Pop-Akademie zum Beispiel, wo ja auch sehr, sehr viele Songwriter herkommen, so, das war damals, auf der Business-Ebene hat sich das gelegt, das war immer so ungefähr 50-50, aber auf der musikalischen Ebene waren super viele männliche Leute nur. Mhm. Und ich glaube, da muss man anfangen, vor allem in den ganzen Institutionen, dass man da noch ein bisschen mehr fördert. Und die andere Seite ist halt, was ich auch falsch finde, ist zum Beispiel, man nimmt jetzt nur Female Songwriterinnen, Songwriter mit, nur dafür, dass was wir dabei haben. Da muss ja auch ein gewisser Skill dahinter sein. So. Und das muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, das stört mich momentan auch ein bisschen. Momentan ist es halt sehr groß, oh, wir müssen das pushen, aber wir müssen auch auf den Skill achten. Es geht nicht nur um, wir müssen es empowern, wir müssen fördern, sondern ich finde, da geht es auch darum, dass man beides sich anschaut. Und ich finde voll wichtig, dass das voll laut wird und es soll noch lauter werden. Aber ich finde, man muss sich beide Sachen sagen. Weil ich habe auch gerade das Gefühl, dass es als Mann auch schwieriger wird. Also gar keine...
Ich weiß, wie du es meinst.
Ne? Also ich meine das so eher so, das war für Frauen viel wahrscheinlich die letzten 20 oder schon immer super, super schwierig, was ich auch voll verstehen kann. Aber ich finde gut, wie gesagt, dass es laut wird, aber ich glaube, wir müssen auch darauf achten, dass halt beides in so eine gewisse... ein gewisses Gleichgewicht hat. So. Aber ich habe auch keine hundertprozentige Antwort. Ich finde es ja auch ziemlich schade, ja, weil im Endeffekt, wir haben ja so tolle, ne, ich finde es auch, wie gesagt, ganz toll, dass du dich dafür so krass einsetzt, auch so viel machst, ne, so. Also ich glaube, du bist die Einzige, die mir so wirklich einfällt, die sich da wirklich so krass laut dafür einsetzt. Aber es ist eine richtige Antwort auf diese Frage. Ja, ich glaube, das ist ein Prozess. Wir müssen das weiter irgendwie visibel halten und weiter fördern und dann halt schauen, wo die Reise hingeht. Aber vielleicht ist es, ich finde, es ist gar nicht so eine schlechte Antwort. Vielleicht ist es auch so, ja, vielleicht wollen alle Sängerin werden oder Künstlerin werden. Kann ja auch ein Thema sein, weil eigentlich als Songwriter, obwohl, ja, hast du auch mal angefangen und wolltest Künstler werden, ne? Schwierig.
Ich muss aber, glaube ich, sagen, dazu noch mal so zwei Sachen. Also, was du gesagt hast mit dem, wenn es nur all-female ist, ne? Ich sehe das genauso, weil dann schließt du auch wieder aus. Und ich bin nicht so der große Fan von all-female-Camps und sowas, ne? Weil ich immer denke, so muss man jetzt auf Teufel komm raus zeigen, hey, wir sind Frauen, wir zeigen den Männern jetzt, dass wir das auch können. Das muss es nicht. Weil das grenzt auch wieder aus und das finde ich dann auch wieder ein bisschen schade. So.
Und aber ich glaube, es tut schon in einer gewissen... Weise gerade gut innerhalb dieser Branche auch mal ja, dann auch zu zeigen, hey, dass es mal gibt. Ja. Das muss man jetzt ja nicht übertreiben.
Ja.
So, aber ich glaube, Natascha, die haben das auch mal gemacht, ne?
Ja,
letztes Natascha Jahr oder genau.
Ja, ich war nicht dabei, aber die haben auch eins gemacht.
Genau, die haben auch eins gemacht. So. Und ich finde es auch wichtig, dass man das macht und nicht nur also mal auf der Musikseite, sondern auch auf der Businessseite, dass man immer mehr, also wenn man sich mal überlegt, wie viele Führungspositionen Vibe, also auf Record oder Publishing-Seite irgendwie von weiblichen Personen besetzt worden ist, das ist auch viel zu wenig. Voll. Da muss man ja auch empowern. Also ich finde, das ist eher eine, müsste man eigentlich noch größer aufbauen als nur, hey, es geht hier nur um Künstlerinnen oder Songwriterinnen, sondern ich finde da auch auf Business-Ebene, obwohl sich das hoffentlich immer, also verbessert schon, aber ich glaube, da muss man auch dran arbeiten. Also es ist eigentlich ein super großes Thema.
Voll.
Und ich finde halt auch super, dass du da voll am Start bist. Gibt es denn auch von deiner Seite aus noch so ein, was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten?
Ich glaube, ich würde sagen, sei nicht so hart zu dir selbst.
Andreas Morani-Zitat quasi.
Ist es eins?
Sei nicht so hart zu dir selbst.
Nein, ich wollte dir jetzt nicht zitieren. Boah, krass, ich habe da wirklich das... Nee, das war das, was... Oh mein Gott, ich möchte jetzt
das nicht... Das ist aber krass, aber das ist krass,
das wusste ich aber nicht. Nee, aber das, ich glaube, das ist es so. Also, es war beruflich und privat ein sehr, sehr harter Weg bis hierhin. Ich glaube auch nicht unbedingt... Ne, das Leben, keine Ahnung, das kannst du manchmal nicht lenken und sowas. Ne? Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es mega leicht, also dass es viel leichter wird und sowas, aber ich weiß, unter welchen Druck ich mich selber gesetzt habe und dass sehr oft das Leben auch schon Arschloch zu mir war und sowas, aber dass ich mich selber lieb habe und dass ich sage so, komm Digi, wird, sei nicht so hart zu dir selbst, wie du es sehr, sehr lange gewesen bist und teilweise immer noch bist, das ist, glaube ich, das, was ich mir sagen würde.
Das ist aber schön.
Ja.
Auch ein bisschen emotional.
Ja.
Und vielleicht noch ein weiterer Ratschlag. Was würdest du Artists raten, die gerade frisch am Start sind? Also quasi also ganz gerade erst anfangen?
Also wirklich nur also auf
Wir können einmal auf Artists und einmal auf Songwriter. Das wird doch... Vielleicht fangen wir mit Songwriterinnen an.
Oder vielleicht ist das auch so all in all so ein bisschen so ein Ding. Ich glaube, es ist einfach fleißig, also fleißig sein, Ich weiß, das ist ein nerviges Thema, aber connecten, also das ist auch ein Skill, den man haben muss. Ne? Also ich bin da richtig gut drin, du bist da auch sehr, sehr gut drin und so. Also man sieht sich auf jeder Veranstaltung und sowas. Es ist nicht immer nur Spaß und Halligalli, das ist auch Arbeit.
Musst du aber natürlich auch erstmal auf die Veranstaltung kommen. Ne?
Kommen, klar. Natürlich. Also irgendwie gucken, guck dir an, welche Leute haben deine Lieblingssongs geschrieben, die du gerne magst. Wie arbeiten die? Guck dir Interviews vielleicht von denen an, wenn man da, oder Podcasts oder sowas. Schau links und rechts, analysiert Songs. Also ich habe teilweise mal übelst lange die Max Martin Diskografie mir auseinandergepickt. Da fängt er mit dem Chorus an, da mit dem C-Part, keine Ahnung, wie ist das strukturiert. Ne? Mhm. Nicht nur in einem Genre gucken, lernen, sich mit Leuten zu unterhalten, YouTube-Tutorials schauen, also all das, was irgendwie beschreiben, muss nicht einen Song pro Tag schreiben, wenn das ein Satz ist oder du eine Idee hast, ausprobieren, wegschmeißen, neu anfangen. Also ganz, ganz viel gehört da irgendwie zu und glaube ich, vielleicht aufmerksam hören, also aufmerksam Musik hören, aufmerksam sein, Freunde und um Rat fragen, aber dann vielleicht auch nur das. Also selber mal aus allen Blickwinkeln schauen, so das Produkt anschauen oder keine Ahnung, wie kann man sich verbessern, was kann ich für mich als Person irgendwie mitnehmen, um mich zu verbessern. Das ist es, das ist, glaube ich, so ein Tipp. Also einer, das waren mega viele, aber nee. Ja.
Ist doch voll schön. Ist doch voll schön. Also ich glaube, da muss, glaube ich, jeder für sich auch natürlich seinen eigenen Weg finden, ne? Aber ich glaube, der Erfolg geht über die Treppe und nicht über den Aufzug.
Ja.
Manche nehmen mal kurz einen Aufzug und dann geht es mal ganz schnell wieder aufs Erdgeschoss. Aber weil, wenn man sich auch mal überlegt, und ich finde auch für die Leute, die hier vielleicht mal, die hier gerade zuhören oder zuschauen, die vielleicht nicht in der Musikindustrie sind, wie viele Songs schreibst du im Jahr und wie viele werden davon veröffentlicht? Weil das ist natürlich auch wahrscheinlich.
Ist das eine Frage?
Ja, ist eine Frage.
Also ich glaube, ich schreibe vielleicht so 150 bis 180 Songs im Jahr.
Ja, das ist Wahnsinn, ne?
Davon veröffentlicht, es ist ja auch manchmal verzögert, genau. Und sowas, ne? Aber davon veröffentlicht, ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie 40 oder so. Das war schon ein ganz, ganz gutes Ding. Kommt auch immer drauf an, ne? Ist gerade ein Riesenalbum-Rutschen, ja. Wo man dann 7, 8 Songs auf einen Schlag oder sowas hat, ne? Also kommt immer drauf an. Ja, aber ich sag mal so, ja, 180 vielleicht ein bisschen viel, aber sagen wir mal 150 so ungefähr.
Ja, aber das man sieht ja immer nur die Erfolge da, die Cuts da und so, aber ne, also das ist ja auch schon richtig viel Arbeit, ne?
Ja, ja.
Und dann kommen auch zusätzlich noch deine ganzen...
Der andere
Bums noch dazu, ne? Ja, ja. Also Wahnsinn. Also, Caro, vielen Dank. Danke, schön, dass wir das gemacht haben, schön, dass du Zeit hattest.
Klar.
Ich fand es sehr schön und ja, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ha ha ha.